schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Humanistischen Magazin. Geht es um Themen der Seelsorge, assoziieren wir damit in erster Linie Seelsorge für SeniorInnen, für Kinder, für Jugendliche oder für Menschen mit Behinderung. Dass es aber auch bestimmte Berufsgruppen gibt, deren Arbeitsbedingungen sich häufig negativ auf die Psyche auswirken, fällt erst beim genaueren Hinsehen auf. Rettungskräfte oder Menschen, die im Pflegebereich arbeiten beispielsweise. Doch auch in anderen Branchen kommen Menschen oft an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und brauchen Unterstützung, wie etwa Seeleute. Denn die Arbeit auf einem Schiff ist hart, wenig Platz, viel Lärm, kaum Erholung. Studien haben im vergangenen Jahr gezeigt, wie isoliert und einsam sich Seeleute an Bord fühlen. Deshalb hat vor kurzem der Seafarer Social Service Oldenburg, kurz SSSO, als erste humanistische Einrichtung dieser Art in Europa den Betrieb aufgenommen. Der Club 50 Miles, der unter dem Dach des SSSO betrieben wird, bietet Seeleuten unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrer Weltanschauung Hilfe und Unterstützung fernab ihrer Familien.
Die Regale in unseren Supermärkten sind gefüllt mit Lebensmitteln aus aller Welt. Viele von ihnen haben Seeleute per Schiff zu uns gebracht. Hunderte kommen davon jeden Tag in deutschen Häfen an. Auf diesen Fracht- und Containerschiffen, aber auch auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten Menschen, die häufig 6 oder 9 Monate am Stück auf See sind, aber nicht von Bord gehen dürfen. Denn das wäre eine Einreise nach Deutschland, die vielen Nationalitäten verboten ist. Und diese Seeleute sitzen buchstäblich fest. Die Corona-Pandemie hat die Situation nochmal deutlich verschärft, wie Jürgen Steinecke, Regionalgeschäftsführer Nord der Humanistischen Vereinigung, berichtet. Herr Steinecke, wie ist gerade die problematische Situation der Seeleute vor Ort? Was gibt es da für Auslöser für die Seelsorge?
Ja, derzeit dominiert natürlich ganz klar immer noch die Corona-Krise und wir sprechen hier derzeit weltweit von einer sogenannten Crew-Wechselkrise. Das heißt also, die Seeleute, die, wie gerade schon angesprochen wurde, teilweise 6 oder 9 Monate am Stück auf See sind, übrigens länger als 9 Monate dürften sie theoretisch auch nicht, sind mittlerweile 13, 14, teilweise sogar 18 Monate an Bord, ohne dass sie ihr Schiff verlassen können oder ihre Familien zu Hause sehen, einfach weil die Ein- und Ausreisebestimmungen nicht möglich machen, dass man von Bord geht.
Aber es gibt auch durchaus Auslöser, die richtig traumatische Erlebnisse sein können.
Es gibt natürlich auch Verletzungen, es gibt auch durchaus Todesfälle an Bord. Das sind natürlich so die schlimmsten Fälle und da sprechen wir natürlich dann auch mit Seeleuten. Wir haben tatsächlich einen Fall gehabt, die haben sowas an Bord erlebt. Da ist halt jemand von Bord gegangen, den hat man nicht wiedergefunden. Und das sind natürlich ganz schlimme, traumatische Erlebnisse. Aber es sind eben auch teilweise Erlebnisse, dass Seeleute zu Hause Vater werden und ihre Kinder teilweise dann auch schon 12, 13, 14 Monate noch nicht ein einziges Mal gesehen haben.
Und genau deshalb gibt es jetzt eben seit dem 1. Januar den Seafarer Social Service Oldenburg. In der Kloppenburger Straße wurden dann Räumlichkeiten angemietet, die den Club und den Treffpunkt 50 Miles beherbergen. Was passiert denn da im 50 Miles und wie kann man sich eure Arbeit grundsätzlich vorstellen?
Also das Wichtigste für die Seeleute ist tatsächlich, von Bord zu gehen und das Ganze auch physisch zu erfahren. Insofern, als dass man an Bord ja zum Beispiel wirklich immer nur Eisen über, unter oder neben sich hat. Und wir haben extra eine Immobilie ausgesucht, die ein sehr warmes Ambiente hat mit ganz vielen Holz und ganz viel Teppich, so dass die Seeleute sich dort richtig wohlfühlen sollen. Wir haben dort eine Lounge, wo die Seeleute Fernsehen gucken können oder auch die Filipinos, was sie sehr gerne machen, Karaoke singen können. Wir haben dort ein Tischfußballspiel, wir haben dort Literatur, wir haben ein kleines Café und wir haben, was auch ganz wichtig ist, einen sogenannten Room of Silence, also einen Raum der Stille. Darüber hinaus vermitteln wir auch natürlich, wenn es sein muss, Ärzte beziehungsweise auch religiöse Dienste. Wir selbst als humanistische Organisation sind natürlich religionsfrei, das aber nicht heißt, dass unsere Seeleute nicht auch von uns in irgendeiner Form dann mit betreut werden.
Also das 50 Miles ist quasi Anlaufstelle und auch Ventil, wenn man so will, persönlich oder online, aber es sind auch Besuche an Bord denkbar. Kann es da auch weitere Aktionen geben?
Ja, das machen wir ja bereits. Wir haben zum Beispiel Weihnachten schon angefangen und haben die Seeleute, die nicht von Bord durften, an Bord besucht und haben ein kleines Weihnachtspaket mitgebracht. Wir gehen regelmäßig an Bord. Wir sind mittlerweile auch zertifiziert in Oldenburg, weil wir Rettungsassistenten im Team haben, die dort auch Corona-Testungen an Bord vornehmen dürfen. Und mit diesen Testungen, wir können auch diese Testzertifikate ausstellen, dürfen sie dann tatsächlich auch von Bord gehen.
Manch einer, der das zum ersten Mal hört, wird es abtun und sagen, Mensch, was für ein Quatsch, das sind doch alles gestandene Männer und die werden schließlich dafür bezahlt. Allerdings steht solchen Aussagen natürlich gegenüber zum Beispiel die Hamburg Seafarer Study, bei der Forschende mehr als 300 Seeleute auf 22 Containerschiffen ein halbes Jahr bei ihrer Arbeit begleitet haben und die zu dem Ergebnis kommt, fast die Hälfte der Besatzung leidet an Einsamkeit und fühlt sich sozial isoliert. Also der Bedarf ist auf jeden Fall gegeben, ein großer Bedarf sogar.
Der ist auf jeden Fall gegeben. Die Seeleute sind ja ohnehin so ein bisschen nicht im Fokus der Gesellschaft, was so Arbeitsbedingungen an und Ähnliches anbetrifft. Das sind Crews von in der Regel nur noch 9 bis 12 Menschen, die da über Monate zusammen auf einem Schiff verbringen müssen. Das ist eine sehr große Belastung und dem wird meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung geschenkt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die Seeleute irgendwo auffangen und dann eben auch seelsorgerisch betreuen.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich und drücke die Daumen, dass das auch weiter so gut funktionieren wird. Vielen Dank, Herr Steinicke.
Ich danke für das Gespräch.
Wir kommen nun zu den Kurzmeldungen.
Nürnberg. Die neue Förderinitiative Humanist Shelter Program bietet humanistischen AktivistInnen aus aller Welt, die wegen ihres Einsatzes diskriminiert und drangsaliert werden, Unterstützung. Weil in vielen Regionen der Welt der Einsatz für Menschenrechte, Gleichberechtigung und Aufklärung ein teils lebensgefährliches Engagement ist, wird die humanistische Vereinigung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Auslandsbeziehungen, IFA, Betroffenen zur Seite stehen. Mit einem Schutzaufenthalt von bis zu 6 Monaten können die AktivistInnen ein bisschen Luft holen, neue Kontakte knüpfen und in einem sicheren Umfeld ihrer Arbeit nachgehen. Die humanistische Vereinigung sorgt als Gastorganisation für die bestmögliche Unterstützung. Dazu gehören die Bereitstellung einer Unterkunft und eines humanistischen Netzwerks, Vor-Ort-Hilfen im Alltag und Beruf, ein monatliches Stipendium inklusive Mietkosten sowie die Übernahme der Krankenversicherung und Reisekosten.
Berlin. Eine Debatte im Bundestag hat parteiübergreifende Einigkeit gezeigt, dass die sogenannten Staatsleistungen an Kirchen abgelöst werden müssen. Wie dies allerdings geschehen kann, darüber sind sich die Bundestagsparteien noch uneins. Deshalb wurde mit den Stimmen der Regierungskoalition ein vorliegender Gesetzesentwurf von Grünen, Linken und FDP zur Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen abgelehnt. Damit wartet der noch zu Weimarer Zeiten formulierte und später in das Grundgesetz übernommene Verfassungsauftrag zur Neuregelung seit nunmehr 102 Jahren auf seine Erfüllung. Die humanistische Vereinigung wertet es als positives Signal, dass über die Notwendigkeit einer Neuregelung grundsätzlich Einigkeit besteht und ein neuer Anlauf in der nächsten Legislaturperiode unternommen wird.
Berlin-Nürnberg. Voller Freude und Erleichterung konnten die Museen der Philo Science in Berlin und Nürnberg erstmals nach dem Lockdown den Betrieb aufnehmen. So hat das Hands-on-Museum Turm der Sinne am 12. Juni nach über einem Jahr Zwangspause wieder BesucherInnen empfangen. Seither kann dort mit neuem Hygienekonzept und eingeschränkter BesucherInnenanzahl wieder über Wahrnehmungsphänomene gestaunt werden. Schon 3 Wochen zuvor konnte das neue Disgusting Food Museum in Berlin erstmals öffnen und erfreut sich seitdem großem Interesse, auch seitens der Medien. Als erstes Museum in Deutschland erforscht es Geschmacksgrenzen als individuelle sowie kulturelle Grenzen und lädt zu ihrer Überwindung ein. Die Ausstellung bietet viele außergewöhnliche Food-Exponate und Geschmackserlebnisse aus der ganzen Welt und verbindet und vergleicht so unterschiedliche Kulturen miteinander.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind noch immer beim Humanistischen Magazin. Schön, dass Sie dabei sind. Seit Jahren nimmt die Zahl nicht religiöser Menschen in Deutschland zu. Glaubt man einigen repräsentativen Umfragen der jüngeren Vergangenheit, teilt sogar eine knappe Mehrheit der Deutschen humanistische Überzeugungen. Und auch im christlich dominierten Freistaat Bayern zählt sich mehr als ein Drittel der Bevölkerung nicht zu einer der großen Religionsgemeinschaften. Dennoch gibt es an bayerischen Schulen für diese Gruppe derzeit keine gleichgestellte und wertebildende Alternative zum Religionsunterricht. Da waren wir vor 150 Jahren schon mal weiter. 1871 wurde in Nürnberg mit dem sogenannten freireligiösen Unterricht erstmals humanistische Wertebildung als ordentliches Schulfach eingeführt. In seinem Büro in Nürnberg-Mögeldorf treffen wir Dr. Stefan Lobenhofer. Er ist promovierter Philosoph und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Humanistischen Vereinigung und hat vor kurzem ein Online-Kolloquium zum Jubiläum 150 Jahre humanistischer Unterricht in Bayern organisiert. Herr Dr. Lobenhofer, wie ist es denn damals, Mitte des 19. Jahrhunderts, überhaupt zu dieser Premiere gekommen? Erstmals freireligiöser Unterricht.
Dieser Unterricht wurde am 12. Juni 1871 in Nürnberg an der damals neu gegründeten Simultanschule offiziell und von öffentlicher Hand eingerichtet. Das heißt, der Staat, also in dem Fall die Stadt, hat den Lehrer besoldet, hat ihn auch begutachtet und der freireligiöse Unterricht war für die freireligiösen Kinder eine Pflicht- und versetzungsrelevantes Fach.
In anderen Bundesländern gibt es freireligiösen Unterricht. Zum Teil sind entsprechende Gruppen sogar an der Erstellung der Lehrpläne beteiligt. Warum gestaltet sich die Wiedereinführung hier in Bayern so schwierig?
Wir sind der Meinung, dass die rechtlichen Grundlagen einen solchen Unterricht ermöglichen. Das hat zu tun mit der Gleichstellung von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Da ist der bayerische Staat anderer Auffassung, also sieht diese Gleichstellung nicht generell, sondern nur bezogen auf die Organisationsform von diesen Welt- oder Religionsgemeinschaften. Der Religionsunterricht ist ja verfassungsrechtlich geschützt. Artikel 7 Absatz 3 ist das einzige Schulfach, das verfassungsrechtlich garantiert ist. Und der bayerische Staat ist der Meinung, dass das eben auch nur auf den Religionsunterricht sich bezieht, nicht auf den Weltanschauungsunterricht. Und unsere Meinung ist eben, dass hier aus bestimmten historischen Gründen nicht Weltanschauungsunterricht drinsteht, dass aber aufgrund der Gleichstellung Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft hier implizit auch Weltanschauungsunterricht gemeint ist. Es ist auch so, dass die gängige juristische Meinung eher auf unserer Seite ist, erkennt der bayerische Staat auch an, sagt aber, wir sind anderer Meinung. Also das ist halt dann der Punkt, wo man argumentativ nicht mehr weiterkommt.
Diese Gesellschaft entwickelt sich allerdings nur in eine Richtung. Sie wird immer heterogener, immer pluralistischer. Da wäre es doch nur logisch, auch nicht religiösen SchülerInnen einen zur Religionslehre gleichgestellten Unterricht zu bieten.
Wir sind eben der Überzeugung, dass Leute, die nicht religiös sind, auch einen Bekenntnisunterricht bekommen sollten. Nicht zuletzt deswegen ist der Religionsunterricht verfassungsrechtlich geschützt, weil er eben auch zur Persönlichkeitsbildung, Charakterbildung, Identifikationsstiftung dient. Und da brauchen wir für nicht religiöse Menschen auch ein Angebot.
Warum ist das Ersatzfach Ethik in Ihren Augen eben keine ausreichende Alternative zur Religionslehre?
Der Ethikunterricht ist ein Sachunterricht. Das heißt, hier wird zwar möglicherweise aufgezeigt, wie die verschiedenen Religionen ausschauen und wie die verschiedenen ethischen Positionen ausschauen und was es da alles gibt, aber es wird nicht aktiv für bestimmte Werte eingestanden. Es wird sich da nicht bekannt zu werden. Und das soll ein Bekenntnisunterricht aber liefern. Und das tut der Ethikunterricht nicht.
An der Humanistischen Grundschule Fürth gibt es seit fast 13 Jahren anstelle des Fachs Religion den humanistischen Unterricht. Ein Gegenentwurf und Paradebeispiel, das die althergebrachten Vorurteile entkräftet?
An der Humanistischen Grundschule, die es in Fürth gibt, sieht man, dass nachgefragt wird. Deswegen glauben wir auch, dass der humanistische Unterricht an öffentlichen Schulen ähnlich erfolgreich wäre.
Wir waren zu Gast bei Dr. Stefan Lobenhofer. Für die Humanistische Vereinigung hat Lobenhofer den Online-Kurs »So geht Humanismus« entwickelt. Dieser Kurs schließt nach 6 Wochen ab. Wer möchte, kann auch eine Abschlussprüfung absolvieren. Sie finden den Kurs im Internet unter www.so-geht-humanismus.de. Wir gehen damit schon auf das Ende unserer Sendung zu. Wie immer können Sie diese und viele ältere Folgen des Humanistischen Magazins auch online nachhören, auf der Seite der Humanistischen Vereinigung und unter www.humanistisch.net. Das nächste Humanistische Magazin hören Sie am 28. November um 6.45 Uhr, natürlich hier auf Bayern 2.